Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen. Wir haben mehrere Vorankündigungen, begrüßen dann Herrn Stratmann gleich nochmal extra als neuen Sprecher für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ziehen wir ein Stück nach hinten dann, weil er das auch gleich seine Vorstellung mit einer Reiseankündigung verbindet. Und ich glaube, wir fangen erstmal ganz normal mit den Terminen des Bundeskanzlers an, gucken, ob sich daran Fragen anschließen und kommen dann zu den verschiedenen Reiseankündigungen und zu allen anderen Themen. Bitte, Herr Hebestreit.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wie üblich am Freitag der Überblick über die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Die beginnt am Montag, im Prinzip am Montag und Dienstag mit gleich zwei Treffen des Bundeskanzlers mit Diplomatinnen und Diplomaten. Am Montagmittag empfängt der Kanzleramt die deutschen Botschafterinnen und Botschafter, die sich im Rahmen der jährlichen Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes in Berlin aufhalten werden. Und am Dienstagnachmittag wird der Bundeskanzler dann das diplomatische Korps begrüßen, sofern das Wetter es zulässt, auf Schloss Meseberg. Bei der Begrüßung ist dort ein Bildtermin vorgesehen. Und dann als Dienstleistung, was ist das diplomatische Korps? Dazu gehören die Botschafterinnen und Botschafter der in Deutschland akkreditierten Staaten sowie die Leiterinnen und Leiter einiger in Deutschland ansässiger internationalen Organisationen. Und einmal im Jahr gibt es einen solchen Empfang des Bundeskanzlers. Am Dienstag, gleichen Dienstag, 10. September, aber bereits um 10 Uhr wird der Bundeskanzler an der Sonderveranstaltung zum 75. Jahrestag der konstituierenden Sitzung des ersten Deutschen Bundestages teilnehmen. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung wird die Würdigung dieses historischen Datums stehen. Der 7. September 1949 markiert den Neubeginn Deutschlands als parlamentarische Demokratie, allerdings in einem da noch geteilten Land. Ebenfalls am Dienstag, nach dem bereits erwähnten Treffen auf Schloss Meseberg mit dem diplomatischen Korps, ist der Bundeskanzler dann ab 17 Uhr Ehrengast auf dem Jahresempfang des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel. Die Veranstaltung findet im Café Moskau in Berlin statt und der Bundeskanzler wird dort auch eine Rede halten. Im Jubiläumsjahr von 75 Jahren Grundgesetz feiern wir auch ein weiteres wichtiges Datum, nämlich seit 30 Jahren steht in unserer Verfassung, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Darauf und auf die inklusionspolitischen Schwerpunkte der Bundesregierung wird der Kanzler in seiner Rede eingehen. Am Dienstagabend schließlich um 18 Uhr wird der Kanzler dann am St. Michael-Jahresempfang der katholischen Kirche in Deutschland teilnehmen. Der St. Michael-Jahresempfang findet auf Einladung des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe, Prälat Dr. Karl Jüsten, in Berlin statt. Die Festansprache hält der Großerzbischof der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, Swatoslaw Tschewtschuk. Als Gäste werden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften erwartet. Am Mittwoch, 11. September, findet keine Kabinettssitzung statt, denn wir befinden uns in der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages. Im Rahmen dieser Haushaltswoche findet am Mittwoch die Generaldebatte statt, an der Bundeskanzler Scholz ab 9 Uhr im Bundestag teilnehmen und natürlich eine Grundsatzrede halten wird. Die Regierungspressekonferenz beginnt, weil es keine Kabinettssitzung gibt, da auch schon um 11.30 Uhr, das als kleiner Hinweis. Am Donnerstag, 12. September, wird der Bundeskanzler ab 11 Uhr am Jahreskongress des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV im NHAU Hotel Berlin teilnehmen. Der Kongress widmet sich in diesem Jahr dem Thema freie Presse, starke Demokratie in guter Verfassung, Fragezeichen. Dazu wird der Kanzler anlässlich des 70. Gründungsjubiläums des Verbandes einen Impulsvortrag halten. Der Termin ist selbstverständlich presseöffentlich. Weiterhin wird der Bundeskanzler am Donnerstag gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister am Chemie- und Pharma-Summit teilnehmen. Es handelt sich dabei um den Verbandstag der chemischen Industrie, kurz VCI. Er wird im DBB-Forum in der Friedrichstraße ausgerichtet. Der Kanzler hält dort um 12.30 Uhr die Eröffnungsrede. Sie kann im Livestream auf der VCE-Website verfolgt werden. Die chemische Industrie ist, das wissen Sie, eine der wichtigsten Branchen der deutschen Volkswirtschaft. Sie ist Basis vieler industrieller Wertschöpfungsketten, Impulsgeberin für Innovationen, essentiell für eine erfolgreiche Transformation unserer gesamten Industrie. Die Bundesregierung unterstützt die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie mit allen Kräften. Deutschland ist ein erfolgreiches Industrieland und auf dem Weg zur Klimaneutralität. Unser Land hat Wachstumsperspektiven und ist weiterhin attraktiv für weltweit tätige Unternehmen. Wir sehen das gerade auch darin, dass große Pharma- und Biotech-Unternehmen in Deutschland investieren, wie seit langem nicht. Anschließend, am Donnerstagnachmittag, lädt der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Präsidenten Namibias, N'Golo Mumba, zu einem Vorbereitungsgipfel für den VN-Zukunftsgipfel ein. Auch VN-Generalsekretär Antonio Guterres wird daran teilnehmen und sprechen. Das Ganze findet als Videoschalte statt, die live über die Internetseite der Vereinten Nationen übertragen wird. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs werden in diesem Format Statements abgeben. Die Videokonferenz dient zur Vorbereitung des VN-Zukunftsgipfel Summit of the Future, der am 22. und 23. September dieses Jahres in New York stattfinden wird. Der Summit of the Future ist der wichtigste multilaterale Prozess der Vereinten Nationen in diesem Jahr. Erstmals seit dem World Summit im Jahre 2005 werden bei dem VN-Gipfel Themen aus den drei Säulen der Vereinten Nationen, nämlich Entwicklung, Frieden und Sicherheit sowie Menschenrechte, gemeinsam be- und verhandelt. Und dann sehe ich bei Freitag, dem 13. September, wird Bundeskanzler Scholz um 13.15 Uhr den Präsidenten Kenias, William Ruto, im Bundeskanzleramt begrüßen. Der Präsident ist in Berlin anlässlich des Bürgerfestes des Bundespräsidenten, bei dem Kenia in diesem Jahr Gastland sein wird. Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen dem Bundeskanzler und Staatspräsident Ruto stehen sowohl bilaterale Themen wie Migrationspolitik oder die Zusammenarbeit zu Klima- und Entwicklungsfragen sowie die politischen und wirtschaftlichen Lagen in Kenia und Deutschland. Und natürlich wird er auch regionalpolitische Fragen diskutieren. Wir schätzen Kenias Beitrag zur Stabilisierung der verschiedenen Konflikte in der Region. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Eine ergänzende Information anlässlich des Besuches ist auch vorgesehen, ein Migrationsabkommen zwischen Deutschland und Kenia zu unterzeichnen. Darin geht es darum, die Fachkräfteeinwanderung zu erleichtern und die Zusammenarbeit bei Rückführungen für ausreisepflichtige Menschen ebenfalls zu regeln. Am Sonntag, 15. September, bricht Bundeskanzler Scholz dann nach Usbekistan und Kasachstan auf. Er wird sich bis 17. September dort aufhalten. Es ist die erste Reise des Bundeskanzlers nach Zentralasien. Usbekistan und Kasachstan sind für uns Schlüsselländer und enge Partner. Wegen ihrer geostrategischen Lage zwischen Russland und China und weil wir eine Vertiefung unserer Kooperation mit ihnen anstreben, vor allem in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Energie, Konnektivität und Rohstoffen. Darüber hinaus werden selbstverständlich bilaterale und außenpolitische Themen im Mittelpunkt stehen. In Kasachstan nimmt der Bundeskanzler auch an dem sogenannten Z5+1-Gipfel der zentralasiatischen Länder mit Deutschland teil. Zu den Z5-Ländern gehören neben Usbekistan und Kasachstan Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan. Sie haben das sicherlich nicht vergessen. Im vergangenen Jahr, genau am 29. September, hat ein solches Treffen bereits einmal stattgefunden, und zwar in Berlin. Das ist jetzt das erste Treffen seiner Art mit einem EU-Mitgliedstaat auf Chefebene mit den Ländern Zentralasiens. Der Bundeskanzler hält es für an der Zeit, die Zusammenarbeit mit den Staaten dieser Region zu verstetigen und auszubauen, sowie regionale Kooperationen zu fördern. Zu diesem Zweck wurden beim ersten Z5+1-Treffen im vergangenen Herbst in Berlin eine strategische Regionalpartnerschaft geschlossen. Die bevorstehende Reise dient auch dazu, diese Partnerschaft jetzt mit Leben zu füllen. Die Stärkung der regionalen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit werden bei dem Treffen daher sicherlich im Mittelpunkt stehen. Deshalb wird auch eine Wirtschaftsdelegation den Bundeskanzler auf seiner Reise begleiten und vor Ort Gespräche führen. Und noch ein Servicehinweis für den 12. September um 17.15 Uhr ist für diese Reise ein Pressebriefing geplant. Daran teilnehmen werden Staatssekretär Jörg Kukies, der außensicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers Jens Blödner, sowie ich. Und aufgrund der Organisation wird es ausnahmsweise im Bundeskanzleramt stattfinden und nicht in diesen schönen Räumen, die wir sonst gerne dafür nutzen. Soweit der Überblick über die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Vielen Dank.
Danke, Herr Hebestreit. Jetzt frage ich pauschal, gibt es zu den Terminen, zu welchem auch immer, Nachfragen? Herr Eckstein.
Eine kurze Frage, Stichwort Usbekistan, Herr Hebestreit. Sie haben jetzt Wirtschaft, Technologie und andere Themen genannt. Das Stichwort Migration fiel nicht. Dabei ist ja bekannt, dass es Gespräche und Verhandlungen, auch Stichwort Abschiebung nach Afghanistan mit Usbekistan gab. Wird das auch Thema vor Ort sein?
Ich gehe davon aus, dass auch das Thema Migration eine Rolle spielen kann, aber dann würde ich auf das Briefing am 12. September verweisen. Da kann ich das mit etwas größerem Gehalt womöglich mitteilen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gut, weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Reiseankündigungen und zur Vorstellung von Herrn Strattmann, den wir sehr herzlich als neuen Sprecher für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bei uns begrüßen. Er stellt sich kurz vor und schreitet dann gleich zur ersten Tat.
Ja, vielen Dank und schönen guten Tag auch von meiner Seite. Fabian Stratmann ist mein Name. Ich fange kurz hinten an. Die vergangenen 10 Jahre war ich vor allem journalistisch tätig für den Hörfunk und auch für die Online-Nachrichtenberichterstattung. Seit Juli dieses Jahres bin ich jetzt in der Pressestelle des BMAS als Referent tätig und insofern auch Ansprechpartner hier und freue mich in dem Zusammenhang auf eine gute Zusammenarbeit. Und jetzt die Reiseankündigung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird in der kommenden Woche am Mittwoch nach Cagliari auf Sardinien reisen, um am G7-Gipfel der Arbeitsministerinnen und Arbeitsminister teilnehmen. Der Gipfel dauert 3 Tage bis zum 14.09. Im Mittelpunkt des Treffens stehen unter anderem der verantwortungsvolle Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt und die Gestaltung von Arbeitsmärkten in alternden Gesellschaften. Minister Heil wird sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen über gemeinsame Lösungen austauschen. Und Ziel ist es, durch internationale Zusammenarbeit widerstandsfähige und sozial gerechte Arbeitsmärkte zu fördern.
Gut. Danke, Herr Stratmann. Dann zunächst auch unsererseits auf gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Tätigkeit. Gibt es Fragen zu der Reiseankündigung? Das ist nicht der Fall. Dann hätten wir aber noch andere Reiseankündigungen. Zunächst vom Wirtschaftsministerium, Frau Einhorn.
Vielen Dank. Der Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, reist von heute Nachmittag bis Sonntagabend nach Thessaloniki in Griechenland. Morgen am 7. September nimmt Minister Habeck an der Eröffnung der diesjährigen Thessaloniki International Fair teil, an der sich Deutschland auf Einladung der griechischen Regierung als Partnerland beteiligt. Dort wird der Minister gemeinsam mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis die deutsche Partnerlandhalle eröffnen. Im Rahmen des Messebesuchs wird Minister Habeck einige der über 100 deutschen Aussteller besuchen. Es handelt sich hier um das größte deutsche Messeengagement von deutschen Unternehmen im Ausland seit 25 Jahren. Darüber hinaus wird der Minister bilaterale Gespräche mit Vertretern der griechischen Regierung führen, insbesondere mit dem griechischen Ministerpräsidenten, dem Minister für Entwicklung und Wirtschaft Theo Dorikakos, Außenminister Gera Petritis sowie dem Minister für Umwelt und Energie Skylakakis. Im Fokus der bilateralen Gespräche werden neben wirtschaftspolitischen auch geopolitische sowie energie- und klimapolitische Themen stehen. Am Sonntag, dem 8. September, wird Bundesminister Habeck gemeinsam mit seinem Amtskollegen Skylakakis den 2. MENA Europe Future Energy Dialog in Thessaloniki ausrichten. Ziel dieses Dialoges ist es, die Energiekooperation zwischen der MENA-Region und Europa zu vertiefen. Dies ist auch die Botschaft der Thessaloniki Declaration, die die beiden Minister vereinbart haben.
Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Das ist auch nicht der Fall oder noch nicht. Und dann haben wir eine weitere Reiseankündigung des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Haug, bitte.
Genau, auch der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, wird heute nach Thessaloniki reisen und morgen dann gemeinsam mit dem Vizekanzler, wie gerade erwähnt, die deutsche Gastlandhalle auf der TIF eröffnen. Die deutsche Präsentation ist, wie schon erwähnt, die größte deutsche Auslandsmesseauftritt. Und den betreiben BMEL und BMWK gemeinsam. Daher sind eben auch beide zuständige Minister als Vertretung der Bundesregierung vor Ort. Die Beteiligung an Messen und Ausstellungen im Ausland ist für uns eines der wichtigsten und effektivsten Instrumente des Exportmarketings der deutschen Wirtschaft, und das Auslandsmesseprogramm unterstützt insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, um auf neuen Märkten Fuß zu fassen. Minister Özdemir wird sich zudem mit seinem griechischen Amtskollegen Tsiaras treffen, und im Mittelpunkt dieses Gesprächs am Rande des TIF stehen unter anderem aktuelle agrarpolitische Themen auf EU-Ebene. Genau, soweit von mir.
Danke Ihnen. Gibt es zur Reise von Minister Özdemir Fragen? Dann sehe ich auch das nicht so. Dann kommen wir ins Feld aller anderen Themen. Es ist angemeldet Migration, der Vorfall in München, verschiedene andere Themen. Fangen wir vielleicht mit Migration an. Dann würde Frau Handel beginnen. Bitte.
Danke. Frage ans BMI. Wenn Sie auf die aktuelle Lage schauen, Migrationszahlen und so weiter mit einbeziehen, könnten dann überhaupt die Voraussetzungen gegeben sein, nach diesem berühmten Artikel 72, um Zurückweisung an der Grenze vorzunehmen?
Ja, die Bundesinnenministerin saß ja gestern hier in der Bundespressekonferenz zu einem anderen Thema, zur Vorstellung des Lagebilds organisierte Kriminalität, ist aber auch danach gefragt worden, auch nach Fragen, die jetzt diskutiert werden in dem Kreis, der sich am Dienstag zum ersten Mal getroffen hat mit der CDU-CSU als größter Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag, mit den Ländern im MPK-Vorsitz und der Bundesregierung, die verschiedene Fragen vertraulich und auch sehr konstruktiv beraten haben, die möglicherweise auch weiter beraten werden können. Deswegen werde ich mich auch weiter daran halten und hält sich die Bundesregierung insgesamt daran, es auch bei diesen vertraulichen Beratungen zu lassen. Nur so gibt es eine Grundlage dafür, auch bestimmte Themen weiter besprechen zu können. Das Ziel ist ganz klar, die irreguläre Migration noch weiter zurückzudrängen. Da gibt es Erfolge durch die starken Maßnahmen, die ja laufen, durch Binnengrenzkontrollen an vier Grenzen, an den östlichen und südlichen Grenzen, entlang der Migrationsrouten, entlang der Schleuserrouten. Es gibt auch Zurückweisungen, über 30.000 seit Oktober letzten Jahres durch die Binnengrenzkontrollen. Also solche Maßnahmen finden statt. Da wird die Frage diskutiert, wie man noch darüber hinausgehen kann. Es gibt aktuelle Asylzahlen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge heute veröffentlicht hat. Da ist es weiterhin so, dass die Asylzahlen um gut 20% unter denen des Vorjahres liegen. Bei den Rückführungszahlen wissen Sie, dass wir um 20% über denen des Vorjahres liegen. Das heißt, irreguläre Migration wird da wirksam begrenzt. Aber der Wille ist ganz klar, hier auch mit starken Maßnahmen diesen Kurs fortzusetzen. Dafür werden verschiedene Lösungen beraten, aber ich werde da weiterhin heute nicht ins Detail gehen können. Europarechtlich, danach haben Sie mich ja gefragt, ist für uns weiterhin ganz zentral das gemeinsame europäische Asylsystem. Das ist ein großer Erfolg bei 10-jährigen Verhandlungen, dass es eine Einigung darauf gab. Sie wissen, dass Teil des Sicherheitspakets der Bundesregierung auch ist, das klare Commitment, noch in diesem Jahr all das vorzulegen, was sozusagen an Umsetzung auch im nationalen Recht nötig ist, an Anpassungen des nationalen Rechts in Deutschland, um das gemeinsame europäische Asylsystem so schnell wie möglich umzusetzen. Das bringt mehr Kontrolle, Registrierung an den Außengrenzen, Außengrenzverfahren bei Menschen mit einer geringen Schutzquote und ist weiterhin Schlüssel zur Begrenzung der irregulären Migration. Das alles ist sozusagen unser Hauptaugenmerk, gerade insgesamt natürlich auch die Umsetzung des Sicherheitspakets, auch mit den migrationspolitischen Maßnahmen, die darin ja enthalten sind, insbesondere um auch im Dublin-System zu schnelleren Rückführungen in die zuständigen Mitgliedstaaten zu kommen, es dafür eine Taskforce gibt, die Rechtsänderungen, die darin sind, und das Sicherheitspaket soll jetzt in allernächster Zeit auch als Gesetzentwürfe vorgelegt, um dann im Bundestag auch zügig beraten werden zu können.
Zusatzfrage?
Ja, trotz aller Vertraulichkeit der Versuch einer Nachfrage. Gibt es oder welche anderen Wege an diesem Artikel 72 vorbei möglicherweise könnte es noch geben, um Zurückweisungen vorzunehmen, auch dann, wenn jemand sich als Schutzsuchender zu erkennen gibt?
Ja, also nochmals, dazu gibt es, glaube ich, interessante Diskussionen unter Juristinnen und Juristen. Das, was intern beraten, diskutiert wird, welche möglichen Wege, welche möglichen Optionen, dazu kann ich hier heute nichts sagen.
Nachfragen dazu von Herrn Jessen, der Kollege rechts. Herr Eckstein hat sich gemeldet in der Reihenfolge. Bitte.
Herr Kall, es gibt ja nicht nur interessante Diskussionen unter Juristen, sondern auch ein interessantes Urteil, das Ihnen bekannt ist, des Europäischen Gerichtshofs, vor ziemlich genau einem Jahr erlassen. Der EuGH hat festgestellt, dass an EU-Binnengrenzen direkte Zurückweisungen systematisch rechtswidrig wären. Sie dürfen nicht sein. Wie geht Ihr Haus, Rechtstreue natürlich immer vorausgesetzt, mit diesem sehr eindeutigen Urteil um?
Also jetzt nochmals, Zurückweisungen finden statt und finden rechtskonform statt. Und die Voraussetzungen dafür sind auch natürlich gesetzlich geregelt. Ich habe gesagt, über 30.000 durch die Binnengrenzkontrollen seit Oktober 23. Das betrifft nicht Asylfälle, sondern betrifft andere Fälle, Einreisesperren, bestimmte andere Fallkonstellationen, die natürlich gesetzlich genau geregelt sind. Und in den Fällen gibt es auch Zurückweisungen. Insofern gibt es gesetzliche Voraussetzungen sowohl im nationalen Recht als auch im europäischen Recht. Im Detail ist das alles hochkomplex und selbstverständlich handelt Deutschland, handelt die Bundesregierung in allem, was sie tut, im Einklang mit dem europäischen und dem nationalen Recht.
Dann erklären Sie es bitte einem Nicht-Juristen. Wie kann ein Urteil, das sagt, Zurückweisung an Binnengrenzen sei systematisch grundsätzlich rechtswidrig, dann dennoch mit diesem Instrument der Zurückweisung an Binnengrenzen arbeiten? Wie geht das?
Ja, das stimmt einfach in der Undifferenziertheit nicht. Man muss sich ganz genau die Fallkonstellationen angucken, die Personenkreise angucken, die Voraussetzungen angucken. Und insofern sind das komplexe Fragen. Und über das, was gerade beraten wird, werden wir weiter stillschweigend wahren, weil nur das Möglichkeiten eröffnet, auch vertraulich miteinander beraten zu können.
Dann bitte Ihre Frage.
Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich versuche es mal beim Bundesjustizministerium. Mir geht speziell um die Asylsuchenden. Wie ist da die Einschätzung? Ist eben schon gesagt worden, juristisch wird es unterschiedlich bewertet. Wie ist die Einschätzung des Bundesjustizministeriums zu Zurückweisungen an deutschen Grenzen von Asylsuchenden?
Ja, der Justizminister hat sich gestern beim IHK-Wirtschaftsforum zu der Frage von Zurückweisung an Grenzen geäußert und kann ich gerne nochmal wiederholen, was er da gesagt hat. Da hat er gesagt, die Innenministerin und ich wollen dazu einen Vorschlag machen. Mein Wunsch ist es, dass wir das politisch hinbekommen, natürlich nur im Rahmen des geltenden Rechts. Und darüber hinaus kann ich hier nichts mitteilen, auch nicht über das hinaus, was Herr Kall gerade schon gesagt hat.
Eine Nachfrage dazu. Müsste aus Ihrer Sicht ein Gesetz geändert werden oder wäre das eine Sache exekutiven Handelns?
Auch das gilt, was Herr Kall gesagt hat. Die Beratungen sind vertraulich und es wird derzeit darüber beraten, welche Maßnahmen hier möglich sind. Und mehr kann ich dazu auch an dieser Stelle nicht sagen.
Danke.
Dann ist Herr Eckstein dran, dann Herr Jung.
Stichwort mögliches Treffen kommende Woche Dienstag. Sie haben es selbst angesprochen. Was ist denn da der Stand, beziehungsweise wann soll feststehen, ob es dieses Treffen geben wird?
Also Herr Eckstein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das angesprochen hätte gerade. Das ist Teil der weiteren Beratung, ob und wann es ein weiteres Treffen gibt. Ich kann da keine Planung nennen.
Vielleicht nur zur Klarstellung. Dienstag hatte Herr Merz ja mehrfach öffentlich quasi als Deadline gesetzt. Dann eine Nachfrage noch an Herrn Hebestreit. Jetzt Stichwort Zurückweisung. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Bundesregierung ihre Position geändert hat. Das war bis vor einigen Wochen mehr oder weniger wirkt es wie Common Sense, was rechtlich möglich und was nicht möglich ist. Jetzt verstehe ich das so, dass da aber neue Möglichkeiten ausgelotet werden. Beispielsweise auch im Gesamtzusammenhang Europäische Union. Führen Sie da Gespräche? Weisen Sie da Nachbarstaaten wie beispielsweise Frankreich darauf hin, dass sich Deutschland hier grundsätzlich seine Position ändern wird? Welche Bedenken haben Sie da möglicherweise auch?
Ich bin ein bisschen irritiert, Herr Eckstein, weil Sie sicherlich genau gehört haben, was Herr Kall eben und auch vergangenen Mittwoch schon gesagt hat. Es finden bereits Zurückweisungen an der deutschen Grenze statt. Seit Oktober sind es 30.000 gewesen in etwa. Also das ist nicht etwas ganz Neues, was wir jetzt prüfen. Und das ist etwas, was in den Diskussionen, die auch mit der größten Oppositionspartei in der vergangenen Woche oder in dieser Woche begonnen worden sind, ist, ob das, was wir tun, ob wir an den Stellen noch nachschärfen können. Und da findet eine Prüfung jetzt statt. Und ich weiß, das ist zu Ihrer Frustration, dass wir das nicht transparent und öffentlich und jeder seine eigene Position vorher markiert macht, sondern in dem vertraulichen Rahmen, in den sowas eigentlich gehört und dem auch gute Regierungsarbeit entstehen kann. Und diese Prüfung gilt es jetzt abzuwarten. Und da gibt es alle Elemente zu erwägen, die da vorgebracht werden können. Wir haben auf die juristischen Auseinandersetzungen und die Diskussion dort verwiesen. Es gibt auch andere Dinge, die es zu beachten gilt. Und das wird jetzt unter hohem Druck, hoher Geschwindigkeit, aber eben auch vertraulich geprüft. Und dann muss man sehen, was dann gemeinsam möglich ist. Und darauf hat man sich verständigt in der vergangenen, dieser Woche Dienstag im Bundesministerium des Inneren mit den dort Versammelten. Und jetzt muss man sehen, wie schnell die Prüfung abgeschlossen sein wird, welches Ergebnis sie zeitigt und ob man dann zu weiteren Gesprächen zusammenkommen kann. Und das ist jetzt der Prozess, den wir alle abwarten, mit einer gewissen Spannung selbstverständlich. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
Herr Jung fragt dazu noch.
Auch nochmal zum Verständnis, Herr Kall, ich habe es nicht ganz verstanden zu diesem besagten EuGH-Urteil, dass Zurückweisungen von Drittstaatsangehörigen an EU-Binnengrenzen rechtswidrig sind. Daran hält sich die Bundesregierung, korrekt?
Also, Herr Jung, nochmals, ich gehe heute nicht ins Detail. Es gibt auch nicht nur ein EuGH-Urteil, sondern natürlich eine ganze Entwicklung von Rechtsprechung. Da muss man die Personenkreise differenzieren. Wie gesagt, in Asylfällen finden aktuell keine Zurückweisungen statt. Das betrifft andere Fälle, aber eine durchaus große Zahl, die Herr Hebestreit ja gerade auch nochmal genannt hat. Insofern, da ist viel Differenziertheit und ein genauer Blick nötig. Da gibt es juristische Diskussionen. Näher können wir einfach während laufender Beratungen uns zu möglichen Positionen, Optionen nicht äußern.
Ja, weil man kann ja über nichts beraten, was illegal wäre aus Sicht des EuGH, was europäisches Recht verstößt. Warum können Sie nicht klar sagen, dass man sich natürlich an dieses EuGH-Urteil hält?
Ich habe doch gerade schon in meiner letzten Antwort gesagt, selbstverständlich, bei allem, was die Bundesregierung tut, handelt sie im Einklang mit nationalem und europäischem Recht. Das ist doch ganz klar, das gibt den Rahmen vor. Und deswegen alle Optionen, die geprüft werden, müssen sich natürlich im Rahmen des europäischen Rechts bewegen. Das ist doch völlig klar.
Bitte noch eine Frage dazu.
Ja, dazu. In diesem Zusammenhang, plant die Bundesregierung eine Verlängerung oder Ausweitung der Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen, EU-Innengrenzen, wo diese Zurückweisungen stattfinden? Werden diese Grenzkontrollen über die jetzigen Fristen verlängert und auf andere Grenzen ausgeweitet?
Also die Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich, in der Schweiz laufen ja bis Mitte November beziehungsweise bis Mitte Dezember, so die aktuelle Anordnung der Binnengrenzkontrollen. Und die Bundesinnenministerin hat auch schon deutlich gemacht, ich habe zuletzt bei einem Besuch an der Grenze in Görlitz vor 2 oder 3 Wochen, dass diese Binnengrenzkontrollen weiter erforderlich sein werden. Wir haben da ganz erhebliche Erfolge, insbesondere was Festnahmen von Schleusern angeht, denn durch Kreuzen von Schleusungsrouten 1350 Festnahmen von Schleusern bei den Binnengrenzkontrollen seit Oktober letzten Jahres. Diese Binnengrenzkontrollen werden voraussichtlich weiter erforderlich sein, solange es diesen deutlich verstärkten Außengrenzschutz durch das gemeinsame europäische Asylsystem noch nicht gibt. Deswegen auch die Konzentration darauf, das so schnell wie möglich umzusetzen, auch in Europa dafür zu sorgen, dass dieser Außengrenzschutz, die Grenzverfahren so schnell wie möglich eingeführt werden. Und wie gesagt, die Binnengrenzkontrollen werden voraussichtlich auch über den Dezember hinaus erforderlich sein.
Herr Isipov?
Werden Sie ausgeweitet auf andere Länder?
Also, ich habe mich jetzt zu den 4 Staaten geäußert. Das ist immer, von aktuellen Notwendigkeiten, von der aktuellen Entwicklung abhängig und wird ja entsprechend auch, so wie der Schengener Grenzkodex, also die europäische Grundlage dafür, das vorsieht, für bestimmte Zeiträume angeordnet beziehungsweise verlängert. Jetzt, ich meine, für 6 Monate verlängert an diesen Grenzen. Und das wird die Bundesinnenministerin im Rahmen der Bundesregierung immer entscheiden, so wie die Lage das erfordert. Das heißt, aktuell für diese 4 Grenzen, aber das schließt weitere Maßnahmen nicht aus, die wir auch anlassabhängig zuletzt zu den Olympischen Spielen, davor zur Europameisterschaft getroffen haben.
Frau Handel.
Können Sie von diesen 1350 noch so ein bisschen genauer sagen, wie viele davon sind Fahrer? Weil nach Angaben der Bundespolizei erwischt man halt wenig die Hintermänner, sondern man hat halt eher die Fahrer, die rechtlich dann Schleuser sind, ja, drin, aber zerstört dann womöglich doch nicht die Strukturen, die man eigentlich zerstören möchte. Kann man das differenzieren?
Ja, natürlich geht es auch darum, über diejenigen, die man erwischt, an die Hintermänner ranzukommen und an die Strukturen ranzukommen und durch die weiteren, dann auch kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die Handys, die man da beschlagnahmt und so weiter, auch an die Strukturen ranzukommen, die zu zerschlagen. Ich meine, die Bundespolizei hat erst diese Woche in einem großen Komplex auch zugeschlagen und eine ganze Gruppe ausgehoben, wo es auch Festnahmen gab. Die Bundespolizei hat darüber informiert. Insofern gibt es sozusagen auf beiden Ebenen Erfolge. Und es geht natürlich darum, die Strukturen zu zerschlagen. Das war auch gestern, das ist ein Bereich der organisierten Kriminalität, die Schleusungskriminalität, das war auch gestern hier Thema.
Gut, dann kommen wir zum Thema München. Da waren Fragen angemeldet und dann gleich auch zum Thema Kontaktgruppe treffen Bundeskanzler Zelensky. München, wo war da die Frage gewesen? Bitte, Frau Abbas.
Hallo. Ich habe eine Frage ans BMI dazu, zu dem vereitelten Anschlag in München. Da fordert der Terrorexperte Peter Neumann eine europäische Gefährderdatei. Er sagt, dass die deutschen Behörden ja wissen müssen, wenn Gefährder in Österreich beispielsweise oder in einem anderen europäischen Land registriert sind. Ist dazu etwas in Arbeit? Halten Sie eine europäische Gefährderdatei für wichtig und gibt es Planungen dazu?
Ja, so kann ich gerne was sagen. Die Sicherheitsbehörden des Bundes tauschen sich mit ihren europäischen Partnern natürlich sehr eng aus. Es gilt insbesondere für das Bundeskriminalamt, aber auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Verbindungsbeamte in sehr vielen anderen Staaten haben, um direkte Kontakte zu pflegen, die zwischen den jeweiligen ermittelnden Einheiten sehr eng kooperieren. Und da tauscht man sich natürlich über Gefährdungssachverhalte aus. Und häufig ist es ja so, gerade bei den vielen Anschlägen, die auch verhindert worden sind, dass sie ja gerade auf dem internationalen Informationsaustausch auch beruhten, darüber, dass verschiedene Nachrichtendienste, verschiedene Ermittlungsbehörden in Europa und auch gerade transatlantisch da sehr eng zusammenarbeiten. Insofern, diese enge europäische Zusammenarbeit gibt es. Natürlich gibt es auch viele europäische Systeme, insbesondere Fahndungssysteme, wo man sich sozusagen über Gefährder, Straftäter, Menschen, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, natürlich austauscht und gemeinsamen Zugriff darauf hat. Insbesondere auch im Rahmen von Europol, ja, als europäischer Polizeibehörde, die sowas koordiniert, die Informationssysteme, wo dann auch Wege zusammenlaufen. Insofern vielleicht eine Bitte, sich auch an die Europäische Kommission, an Europol zu wenden, die das sehen. Es ist sehr vieles unter dem Stichwort Interoperabilität, europäische Informationssysteme auch zusammengeführt worden, damit man da auch schnellen Zugriff drauf hat. Und für die deutschen Sicherheitsbehörden ein ganz wesentlicher Teil der Ermittlungen. Sie wissen, dass die Bundesinnenministerin mit dem Bundesjustizminister auch gerade erst im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum hier in Berlin war, Anfang der vergangenen Woche, glaube ich, und sich nochmal insbesondere über die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus ein genaues Lagebild dort im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum verschafft hat. Auch da laufen die Fäden sowohl national als auch international zusammen. Und zu der Tat in München möchte ich nochmal sagen, dass die schnelle und entschlossene Reaktion der Münchner Polizei dort eine terroristische Tat, davon müssen wir ausgehen, davon gehen auch die Ermittlungen aus, das hat die Münchner Polizei, die Generalstaatsanwaltschaft ja auch gesagt, eine terroristische Gewalttat am israelischen Generalkonsulat verhindert hat. Die Bundesinnenministerin hat mit dem israelischen Botschafter gestern gesprochen, natürlich auch nochmal um den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen. Das hat für die deutschen Sicherheitsbehörden höchste Priorität. Gestern hat man, so hat sie sich auch ausgedrückt, gestern mal gesehen, wie lebenswichtig dieser Schutz ist, dass solche Einrichtungen geschützt werden und wie wichtig die entschlossene Reaktion der Münchner Polizei auch war.
Darf ich eine Nachfrage stellen? Also verstehe ich Sie richtig, dass es schon so eine Art europäische Gefährderdatei gibt? Wie ist das zu verstehen? Also sehen Sie da keinen Verbesserungsbedarf?
Also es gibt laufend Bedarf und laufend auch die Arbeit daran, die Informationssysteme weiter zu verbessern und Informationen bestmöglich auszutauschen. Aber wahrscheinlich ist es wenig sinnvoll, immer neue Begriffe in den Raum zu werfen, weil es sowohl was Europol angeht, als auch was die europäischen Informationsfahndungssysteme angeht, diverse Wege gibt. Und der, wie gesagt, ich habe wie zentral dieser Informationsaustausch ist, habe ich ja beschrieben.
Dann dazu Nachfragen von Ihnen und von Herrn Steiner, bitte.
Also es war jetzt nicht direkt dazu, sondern zum anderen Thema.
Dann ist Herr Steiner zu diesem Thema dran, ja. Und Sie sind auf der Liste, bitte.
Herr Kall, nur für mein Verständnis. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass der, dass die deutsche Variante der Interpretation des Wortes gefährde bereits jetzt ausreichend Niederschlag in den einschlägigen europäischen Datenbanken bei Europol oder im SIS oder Ähnlichem gefunden hat?
Ich habe gesagt, es gibt laufend den Bedarf, solche Informationen bestmöglich auszutauschen, deswegen auch laufend Arbeit daran, deswegen auch der Hinweis auch auf das, was die Kommission, was Europol tut. Deutschland setzt sich dafür einen bestmöglichen Informationsaustausch aus, weil es eben gerade bei der Verhinderung solcher terroristischen Taten entscheidend darauf ankommt, dass man frühzeitige Informationen hat, auch von ausländischen Partnern oder von uns an ausländische Partner, auf dem Weg natürlich genauso, um solche Taten auch verhindern zu können.
Das heißt, Sie sehen dort keinen akuten Handlungsbedarf momentan in irgendeiner Form?
Wir sehen natürlich bei der Bekämpfung insbesondere des islamistischen Terrorismus akuten Handlungsbedarf, deswegen auch ein so umfassendes Sicherheitspaket, was jetzt schnellstmöglich im Bundestag beraten werden soll, deswegen so starke Ressourcen der Sicherheitsbehörden, die in den Kampf gegen islamistischen Terrorismus gehen. Und nochmals zum Informationsaustausch habe ich mich jetzt, glaube ich, mehrfach geäußert.
Herr Jung, dazu.
Ja, nur zu Verständnis, Herr Kall, wenn der Informationsaustausch zwischen den europäischen Sicherheitsbehörden schon so wunderbar läuft, wie Sie das jetzt gerade dargestellt haben, wie kann das denn sein, dass die österreichischen Sicherheitsbehörden von diesem Mann wussten und ihn als gefährlich einstuften und die Deutschen halt überhaupt nichts von dem wussten?
Also Herr Jung, das müssen alles die Ermittlungen ergeben, was, wann, wer über den Täter wusste. Die Bundesinnenministerin hat gestern mit dem österreichischen Innenminister telefoniert, darüber gesprochen, aber Sie wissen, dass ich aus solchen Gesprächen nicht berichten kann. Das ist Sache der Generalstaatsanwaltschaft in München, Näheres über die Ermittlungen, über den Täter, über dessen Hintergrund zu sagen. Und natürlich findet Austausch über Gefährdungssachverhalte statt. Da muss man dann, das hat auch schon dazu geführt, dass diverse Anschläge verhindert werden konnten. Zu dem aktuellen Fall müssen sich die Ermittlungsbehörden aus.
Aber möchten Sie dementieren, dass die deutschen Behörden nicht informiert wurden von den österreichischen?
Zu den Ermittlungen und konkreten Erkenntnissen, was diesen Fall angeht, müssen sich die Ermittlungsbehörden äußern, Herr Jung. Und insofern kann ich darüber hinaus nichts weiter sagen.
Aber Sie bleiben dabei, dass alles wunderbar läuft im Informationsbereich.
Und das habe ich doch nicht gesagt. Sie legen hier permanent Wörter in den Mund und in Fällen, bei denen das wirklich nicht angemessen ist, bei einem verhinderten Terroranschlag. Und soweit ich mir Auskunft geben kann, tue ich das. Und in laufenden Ermittlungen ist das Sache der Ermittlungsbehörden, sich dann näher zu äußern.
So, wir wechseln das Thema. Es gab... Machen wir noch eine Frage zu dem Komplex, wechseln, dann kommen dann zu Rammstein Zelensky.
Der Münchner OB Reiter hatte die Bundesregierung aufgefordert, mehr zur Vorbeugung von Verbrechen dieser Art zu tun. Unter anderem hat er das Thema Vorratsdatenspeicherung genannt. Da gibt es ja Differenzen zwischen Ihnen und dem Bundesjustizministerium. Sehen Sie da trotzdem Bewegung oder Bewegungspotenzial?
Ja, also die Positionen sind bekannt. Die Bundesinnenministerin, so wie alle 16 Landesinnenminister, so wie alle Innenminister der Europäischen Union, so wie auch inzwischen der Europäische Gerichtshof, ganz klar in seinen jüngsten Entscheidungen halten es für erforderlich, dass man IP-Adressen für eine kurze Zeit speichert, insbesondere auch im Bereich der Bekämpfung des Terrorismus, des islamistischen Terrorismus, anderer Terrorismus-Sachverhalte und im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder. Und insofern sind die Positionen da, glaube ich, ganz klar.
Aber Sie haben nicht auf meine Frage geantwortet. Sehen Sie da, also vielleicht auch an das BMJ, warum bewegen Sie sich da nicht in dieser Frage?
Also was ich dazu sagen kann, ist, die Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag der anlasslosen Speicherung von Verkehrsdaten eine Absage erteilt. Und in Umsetzung dieser Vereinbarung hat das Bundesjustizministerium einen Gesetzesentwurf erarbeitet zum sogenannten Quick-Freeze-Verfahren. Und aus Sicht des Ministeriums besteht derzeit kein Anlass, an diesen Vereinbarung und der getroffenen Abrede zum Quick-Freeze-Verfahren sich zu verändern.
Gut, Themenwechsel.
Das heißt auf Deutsch, also was heißt es dann jetzt unterm Strich? Kommt die Vorratsdatenspeicherung oder nicht?
Das heißt das, was ich gesagt habe. Wir haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt zum sogenannten Quick-Freeze-Verfahren. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt.
Also ich glaube, man muss nochmal sagen, da sind die Positionen bekannt in dem Thema. Was, glaube ich, trotzdem wichtig ist, ist, dass die Bundesregierung sich auf ein sehr umfassendes Sicherheitspaket geeinigt hat und auch auf Befugnisse etwa zur Gesichtserkennung, also nochmal weitreichende neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Und das ist das, was wir jetzt gerade umsetzen, und das stärkt die Sicherheitsbehörden auch.
Es gab mehrere Fragen oder jedenfalls Fragen angemeldet zu Rammstein, Scholz-Zelensky-Treffen. Herr Eckstein, bitte.
Herr Hebestreit, es soll ja auch ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und Herrn Zelensky geben. Könnten Sie dazu was sagen? Insbesondere wird beispielsweise auch das Thema finanzielle Hilfen auch aus dem Bundeshaushalt für die Ukraine, weitere Waffenlieferungen, was wird Thema bei den Gesprächen sein?
Also ich kann natürlich dem Gespräch, das am heutigen Mittag, frühen Nachmittag stattfinden wird, nicht sehr vorgreifen. Was die finanzielle Unterstützung der Ukraine angeht, stehen wir in einem ständigen, sehr belastbaren Kontakt mit der ukrainischen Seite. Und die wissen auch, dass sie sich auf uns verlassen können. Wir haben sie auch frühzeitig darüber informiert, dass wir in diesem laufenden Haushaltsverfahren für das kommende Jahr 4 Milliarden Euro an bilateraler Finanzhilfe für die militärische Unterstützung vorgesehen haben. Im Übrigen genau der gleiche Betrag, den die Regierung im Entwurf für den Haushalt 2024 schon vorgesehen hatte, im vergangenen Jahr, und darüber hinaus zusätzlich die 50 Milliarden, die man als G7 und sicherlich auch in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union nochmal bis Ende des Jahres mobilisieren will an Krediten, mit denen die Ukraine dann sehr verlässlich weitere Waffen kaufen kann. Ich glaube, die Gespräche, die jetzt stattfinden werden, das Gespräch von dem Staatspräsidenten Zelensky und dem Bundeskanzler, reiht sich ja in eine ganze lange Reihe von Gesprächen ein. Zwischen dem 2-Monats-Takt fast treffen sie sich. Es ist immer ein Austausch auch über die militärische Situation in der Ukraine, wie die ukrainische Führung darauf blickt. Und auch all die Fragen, die man jetzt miteinander bewegen muss, mit Blick auf das weitere Vorgehen in diesem sehr schwerwiegenden Konflikt, der viele, viele Menschenleben kostet. Und jetzt steht der dritte Kriegswinter bevor für die Ukraine. Sie wissen, dass Russland sehr gezielt und sehr erbarmungslos die Energieinfrastruktur auch am Zerstören ist, dass auch die Stromversorgung deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist und weiter wird. Sie wissen, was wir und andere Länder an Luftverteidigungsfähigkeiten an die Ukraine übergeben haben, und weiter versuchen sie damit zu versorgen, dass sie sich vor solchen Angriffen schützen können. Aber es ist eine sehr schwerwiegende Situation, und deswegen ist das kontinuierliche Sprechen miteinander darüber auch dem Bundeskanzler wie vielen anderen Staats- und Regierungschefs mit Präsident Zelensky sehr wichtig. Herr Zelensky wird heute, das habe ich auch schon gelesen, weiterreisen nach Rammstein und an dem Rammstein-Format teilzunehmen. Auf Ebene der Verteidigungsminister tagt das, und der deutsche Verteidigungsminister wird dann auch vor Ort sein.
Herr Jung, dazu noch? Dann noch eine Frage dazu.
Nur zu Verständnis, Herr Beschreit, ist davon auszugehen, dass der Kanzler auch den Nord Stream-Anschlag thematisieren wird mit dem ukrainischen Präsidenten? Da gibt es ja immer noch Klärungsbedarf, auch auf politischer Ebene.
Da sind wir in Gesprächen auch mit der ukrainischen Seite, und der ukrainische Präsident hat ja, glaube ich, auch öffentlich deutlich gemacht, dass seine Regierung mit diesem Anschlag nichts zu tun gehabt habe.
Das ist ja bisher nur eine Behauptung. Es gibt ja auch Berichte, die andere Entwicklungen bzw. Hintergründe haben. Ist das auch, glauben Sie diesen ukrainischen Regierungsantworten dazu? Welche Gespräche laufen da konkret zu Nord Stream?
In jedem der Treffen, also nicht in jedem Einzelnen, aber regelmäßig wird auch das Thema aufgebracht. Und wir haben auch bei der ukrainischen Seite nachgefragt, nachdem die Berichterstattung in diesem Fall ja eine Verbindung zumindest angezeigt hat. Und die ukrainische Regierung hat ja auch öffentlich bestritten, dass diese Berichterstattung zutrifft. Und es laufen Ermittlungen des Generalbundesanwaltes, und der Bundeskanzler hat mehrfach deutlich gemacht, dass er wissen möchte, wer für den Anschlag verantwortlich ist, und die Redelsführer, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden sollen.
So, dann wechseln wir das Thema. Sie hatten eine Frage angemeldet, ja? Bitte. Moment. Moment, jetzt können Sie noch mal loslegen.
Sarah Riffler von News.de. Ich hatte eine Frage bitte zu Steuergeldern. Die Bundesregierung unterstützt die sogenannte Recherchegruppe Korrektiv mit Millionen an Steuergeldern. Und die Gruppe laut Michael Hanfeld im Juli in der FAZ, Zitat, zuletzt mit ihrer theatralisch aufgemotzten Berichterstattung über das Geheimtreffen in Potsdam aufgefallen ist. Korrektiv hat von diesen Spendengeldern einen sechsstelligen Betrag an die gewerbliche Tochtergesellschaft ausgeliehen. Und jetzt geht aus dem letzten veröffentlichten Jahresabschluss im Bundesanzeiger hervor zweierlei Dinge. Erstens, die Darlehen wurden der gewerblichen Tochtergesellschaft von Korrektiv von der gemeinnützigen Gesellschaft ohne jede Sicherheit zur Verfügung gestellt. Und zweitens, wörtlich bestehe bei der Korrektiv-Tochter eine bilanzielle Überschuldung. Und deswegen, Herr Rebier, Streit, welche Konsequenzen wird die Bundesregierung aus diesen Tatsachen ziehen?
Mir ist dieser Fall jetzt in Detailreiche überhaupt nicht bekannt. Das müsste ich erstmal klären lassen und dann kann ich dazu Auskunft geben. Ich kann darüber nicht spekulieren an dieser Stelle.
Okay, also würden Sie sagen, dass man jetzt diesen auf den Grund geht, wie die Gelder an Korrektiv quasi, wohin die weiterfließen, dass man das jetzt überprüft?
Da geht es auch um Steuergelder? Nein, ich würde sagen, dass ich mir erstmal all Ihre Behauptungen gar nicht zu eigen mache.
Okay.
Auch nicht die Behauptung, die Sie zitiert haben. Das ist Meinungsfreiheit, man darf alles behaupten, aber man ist immer gut als Regierungssprecher beraten, das zu überprüfen. Und dann mache ich mich schlau und dann kann ich Ihnen sagen, ob ich dazu Ihnen etwas sagen kann oder nicht. Ich würde jetzt aus meinen Worten nicht das schließen wollen, was Sie daraus gerade versucht haben zu schließen.
Okay, vielen Dank.
Dann Herr Wurzel, dann Herr Isipov.
Ja, Frage an Herrn Kollatz und oder Herrn Hebestreit. Es steht nach wie vor die Frage im Raum, ob die deutsche Fregatte Baden-Württemberg durch die Taiwanstraße fahren wird. Ich wollte fragen, ob es dazu etwas Neues gibt. Und wie da der Sachstand ist.
Herr Wurzel, tatsächlich wissen wir alle, dass dieses Schiff in diplomatischer Mission unterwegs ist, um die deutsche Haltung der Freiheit der internationalen Seewege zu verdeutlichen. Da gibt es eindeutige Bestimmungen zu. Das Seerecht ist da auch sehr eindeutig. Wir werden dort aber auch nichts ankündigen. Das ist auch nicht vorgesehen im Seerecht und werden dort einfach unsere Rechte wahrnehmen, wie auch immer. Das kann ich hier nicht näher vorab kommentieren. Es gibt also keine neue Entwicklung.
Und können Sie sagen, wie die Entscheidung, inwiefern die getroffen wird, von welchen Maßstäben ausgehend, also Wetterlage vor Ort oder politische Wetterlage in Berlin oder?
All die von Ihnen genannten Faktoren werden eine Rolle spielen.
Dann Herr Isipov, bitte.
Es gibt einen Bericht des amerikanischen FBI, fast 300 Seiten lang, über die russische Einflussnahme im Informationsbereich in den USA und auch in Europa. Da heißt es unter anderem, Deutschland ist das Ziel Nummer eins in Europa für die russische Einflussnahme. Wie geht die Bundesregierung damit um? Wie wirkt das in Regierungsalltag um diese Einflussnahme aus Russland und wie gehen Sie damit um?
Uns ist bekannt, dass spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 auch Deutschland massives Ziel von Desinformationskampagnen geworden ist und wird, die mit Russland eng in Verbindung gebracht werden. Die Bundesregierung versucht diese Desinformation, das ist ja der erste Schritt, erst mal zu detektieren, also dass es auffällt. Da gibt es inzwischen eine Taskforce, die sich aus verschiedenen Ministerien, dem Auswärtigen Amt, dem Innenministerium, das Bundespresseamt ist auch mit dabei und das Bundesjustizministerium, um zu detektieren, was es an möglichen Vorfällen gibt. Das ist nicht ganz einfach und das ist ja in der Regel auch nicht ungeschickt gemacht. Und das Zweite ist natürlich, dass wir versuchen, immer so transparent und aufrichtig wie möglich zu informieren unsererseits, um der Desinformation etwas entgegenzusetzen. Und zum Dritten ist es der Aufruf an die meisten von denen, die hier sitzen, eben genauso aufrichtig und transparent zu berichterstatten und kritisch zu sein zu dem, was man so auch im Internet, was einem im Internet alles begegnet. Das sind die sozialen Medien insbesondere, das sind Telegram-Kanäle und Ähnlichem. Da gibt es ja sehr, sehr viele Bereiche, die wir auch gar nicht alle immer im Blick haben und haben können und die aber auf gewisse Szenen einwirkt. Und das ist etwas, an das wir uns gewöhnen müssen, dass wir nicht jede Information, die einem so begegnet, für wahre Münze nehmen müssen oder können, sondern dass sie kritisch überprüft werden soll. Und das ist ein weiterer Grund, warum es kritischen Journalismus braucht, um auch so etwas aufzudecken.
Hierzu Herr Steiner noch.
Ja, um es gleich zu praktisch zu machen, kritisch hinterfragen. Herr Kall, das BMI hat ja die entsprechende Stelle eingerichtet, um eben Desinformation aufzuspüren und dann entsprechend auch, wie will ich es sagen, andere Stellen in der Bundesregierung zumindest darüber in Kenntnis zu setzen. Ich würde gerne wissen, wie viele Fälle sind denn dort bislang schon bearbeitet worden an Desinformationen, die dann auch innerhalb der Bundesregierung an die jeweils zuständigen Stellen verteilt werden konnten?
Also, Moment, so. Ja, das natürlich auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden betrifft, Abwehr von Bedrohungen, von hybriden Bedrohungen, werde ich das nicht im Detail sagen können. Da geht es insbesondere bei dieser Einheit, über die Sie jetzt sprechen, um die frühestmögliche Detektion, der Herr Hebestreit gerade gesprochen hat. Und natürlich geht es für die Sicherheitsbehörden insgesamt darum, solche Versuche von Einflussnahme, gerade auch im Vorfeld von Wahlen, wenn Sie an den Komplex Voice of Europe denken vor der Europawahl, eine massive russische Einflussoperation aufzudecken. Und das gelingt auch in zunehmendem Maße gemeinsam mit europäischen Partnern daran. Waren viele Sicherheitsbehörden beteiligt und es ist gelungen, das kurz vor der Europawahl auch aufzudecken und sozusagen zu enttarnen. Das ist gerade auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz eine wesentliche Aufgabe, über die wir natürlich auch informieren.
Dann Nachfrage dazu noch kurz. Die Landtagswahlen in den vergangenen Wochen, also in der vergangenen Woche und jetzt die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, haben Sie dort irgendwelche Hinweise für Auffälligkeiten in irgendeiner Form, was Einflussnahmeoperationen angeht?
Also es gibt die Versuche, durch Desinformation Einfluss zu nehmen, sicherlich permanent, gerade auch im Vorfeld von Wahlen. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehen kann. Wenn wir da Näheres nachreichen können, dann tun wir das gerne.
Herr Jung.
Ja, nochmal an den Leiter des Bundespresseamts. Herr Bestreit, dass es ausländische Einflussnahme und Desinformationskampagnen gibt, ist ja nichts Neues und klar belegt. Mein Stand war aber auch, dass die Bundesregierung immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die überwiegende Desinformation aus Deutschland selbst kommt, von Deutschen, jetzt Rechtsextreme und andere Seiten. Ist das aus Ihrer Sicht immer noch der Fall?
Es ist eine Definitionsfrage. Wir haben Desinformation, was auch diese Einheit angeht, auf die wir jetzt im Bundesinnenministerium angesprochen haben. Wir haben Desinformation immer als ausländische Desinformation erstmal definiert. Das ist der Teil, um den sich diese Taskforce kümmern wird. Das ist ein enger Zusammenhang mit einer bereits bestehenden Einheit im Auswärtigen Amt, die natürlich das Ausland insbesondere monitoren. Das, was unter verschiedenen Begrifflichkeiten, sei es Fake News, sei es Wahlkampf, sei es Lügen, wenn Sie so wollen, Lügen, im Tagtäglichen einem begegnet, das ist etwas, wo wir immer unsere Sicht der Dinge, unsere Wahrheiten, wenn Sie so wollen, entgegensetzen können. Das ist im Teilen auch ein öffentlicher Diskurs. Man ist ja auch nicht der Wahrheit verpflichtet als Mensch, der sich in der Öffentlichkeit äußert. Insofern sind uns da auch, es gibt ja auch kein Wahrheitsministerium, in dem wir jetzt sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Insofern ist das der öffentliche Diskurs, in dem wir immer deutlich machen müssen und der seriöse Journalismus immer wieder deutlich machen muss, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und wir sehen in der Welt jetzt auch nicht immer aus Gründen des Einflusses auf Deutschland oder auf Europa, sondern auch in selbst westlichen Demokratien, Politiker, die auch der Wahrheit sich nicht immer nur verpflichtet fühlen, sondern mit alternativen Fakten und Ähnlichem hantieren. Und das ist etwas, was dem wir uns als Gesellschaft eigentlich entgegenstellen sollten. Immer wieder darauf dringen, dass es wahrhaftig bleibt. Und es gibt die Faktenchecks, die Sie in Ihren Sendungen machen. Es gibt den kritischen Journalismus, der da ist. Und eine kritische Öffentlichkeit, die genau hingucken muss, um zu sehen, ob das, was behauptet wird, was diskutiert wird, denn den Wahrheiten entspricht. Und es bleibt herausfordernd. Wir haben inzwischen ein sehr, sehr breites Feld der, ich nenne es im weiteren Sinne Medien, also wo miteinander gesprochen wird, kommuniziert wird. Wir können das gar nicht alle rezipieren, weil es diese Echokammern gibt. Es gibt die zugewandten Kanäle. Es geht ja nicht um die breite Fernsehlandschaft oder so, sondern da gibt es ja ganz viele Einflussmöglichkeiten. Und der Bundeskanzler hat das an einer Stelle einmal so gesagt, da müssen wir auch alle noch lernen, auch mit Unsinn umgehen zu können und Unsinn auch als Unsinn bezeichnen zu können.
Nun hatte ich ja nicht gefragt, wie man mit inländischer Desinformation umgeht, sondern ob Sie das auch so sehen wie die meisten Experten, dass die hauptsächliche Desinformation immer noch aus Deutschland selbst kommt im Vergleich zu ausländischen.
Jetzt habe ich ja relativ lang gesprochen, aber erinnere mich noch an den Anfang, an dem ich die Definition für Desinformation, die wir zugrunde legen, genannt habe. Und insofern habe ich gesagt, es gibt das, was wir als Desinformation bezeichnen in der Bundesregierung, ist das, was aus dem Ausland in Richtung Deutschland gespielt wird. Den anderen, Sie haben es Lügen genannt, man kann unterschiedliche Begriffe haben. Das ist natürlich ein Gros dessen, was uns hier in der öffentlichen Diskussion tagtäglich beschäftigt. Und das muss man sortieren für sich selber. Und wir helfen nach Kräften. Aber es ist natürlich auch ein Ansatzpunkt für den Journalismus, zu sortieren und das Richtige vom Unrichtigen und das Wahre vom Unwahren zu trennen.
So, da habe ich jetzt eine Frage von Herrn Eckstein und eine Frage von Herrn Jessen noch. Und eine Frage von Herrn Jung noch. Gibt es sonst noch Fragen? Achso, Sie hatten auch eine? Dann machen wir.
Mittagessen verschiebt sich um unwesentlich.
Sie sprechen sich da ab. Ist das eine Frage oder?
Nee, ich hätte so eine Frage. Ich würde auch meine Nachfrage nicht um eine
Bahn. Gut, also Bahn, Frau Abbas, Herr Jessen, Herr Jung. So machen wir es. Und dann ist die Frageliste. Herr Gabel auch noch? Was? Nee. Noch eine? Na gut, dann versuchen wir das reinzunehmen. Versuchen Sie sich vielleicht nicht zu jedem noch drei Nachfragen. So, also, Herr Eckstein beginnt, bitte.
Stichwort Digitalisierung bei der Bahn. Es gibt ja Berichte, dass jetzt offensichtlich bei der Stellwerktechnik das Geld fehlt und man deswegen auf Technik aus den 90er Jahren zurückgreifen möchte. Was sagt denn Herr Volker Wissing zu diesen Berichten? Weil es gab ja den Anspruch, glaube ich, auch die Ankündigung der Bundesregierung, dass man die Bahn vollständig digitalisieren möchte.
Weiterhin, das Schienennetz wird digitalisiert. In den kommenden Jahren werden die Strecken Stück für Stück von den bestehenden nationalen Zugsteuerungssystem auf den europäischen Standard ETCS, das heißt European Train Control System, umgerüstet. Das führt zu mehr Kapazität im Netz und macht die Infrastruktur insgesamt zuverlässiger und leistungsfähiger. Die Bahn hat die Berichterstattung, wonach sie die Digitalisierung von Zugstrecken stoppen würde, als falsch bezeichnet. Ich verweise für weitere Details auf die Stellungnahme der Bahn.
Das heißt, auch im Rahmen quasi von finanziellen Engpässen ist es auch für das Verkehrsministerium also nicht denkbar, dass anders als er in dem Bericht berichtet, man bei Stellwerktechnik auch auf ältere Technik zurückgreift und da die Digitalisierung gegebenenfalls auch in eine unbestimmte Zukunft verschiebt.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Digitalisierung der Bahn weiterhin eine hohe Priorität genießt.
Okay, dann Herr Jessen, dann Frau Abbas.
Herr Hebelstreit. Herr Hebelstreit?
Ja, ich höre Sie.
Ja. Möchte sich ja vergewissern. Der für Mittwoch eigentlich geplante Koalitionsausschuss wurde heute abgesagt, laut mehreren Quellen. Wer hat denn da den Stecker gezogen und warum?
Herr Jessen, jetzt sind wir ja beide schon eine ganze Weile in dieser Veranstaltung. Und Sie wissen ja, dass ein Koalitionsausschuss eine Veranstaltung ist, die die Koalition tragenden Parteien veranstalten. Und da hat der Regierungssprecher keine Aktien drin und kann sich dazu auch nicht weiter einlassen.
Gerade weil wir beide schon länger hier sitzen, wissen wir auch, dass der Koalitionsausschuss eine Art, ich nenne es mal Clearingstelle zwischen den politischen Playern, einerseits den Spitzen der Parteien und andererseits den Spitzen der von diesen Parteien gestellten Exekutive, also der Bundesregierung ist. Damit sind sie doch im Boot. Mich interessiert wirklich nur an dieser Stelle, ging die Absage des Ausschusses, der Ausschusssitzung, die ja bedeutet, man sieht keine Chance für ein sinnvolles Ergebnis am Mittwoch, ging das von Seiten der Regierung aus oder ging das von Seiten der Parteispitzen aus?
Ich wiederhole, ohne mir Ihre Definition des Koalitionsausschusses zu eigen machen zu wollen, dass für den Koalitionsausschuss die diese Koalition tragenden Parteien zuständig sind. Sie informieren darüber, auch im Nachgang von solchen Sitzungen informieren sie darüber und der Regierungssprecher nicht.
Frau Abb, wir machen jetzt die angemeldeten Fragen, sonst kommen wir nicht durch. Frau Abbers.
Ich habe eine Frage ans Umweltministerium, bitte.
Herr Kübler, zu den umstrittenen UER-Projekten mit China. Da hat das Umweltbundesamt heute Morgen mitgeteilt, dass da in 8 Fällen Zertifikate an die Unternehmen verweigert worden sind. Wie bewertet Umweltministerin Lemke diese Entwicklung? Und generell hätte ich noch die Frage dazu, wo Sie da die Verantwortung der Mineralölkonzerne sehen in der ganzen Geschichte. Danke.
Also wir begrüßen erstmal sehr, dass das Umweltbundesamt jetzt bei 8 konkreten Projekten in China festgestellt hat, dass es sich hier um Betrugsfälle handelt und diese Zertifikate gar nicht ausgestellt hat. Das heißt, diese Betrügereien wurden zu einem Zeitpunkt jetzt nachgewiesen, bevor überhaupt Zertifikate auf den Markt kamen. Dies ist also für die ganze THG-Quote und Anrechnung unschädlich. Weitere Projekte werden jetzt unter die Lupe genommen. Es sind jetzt im Moment noch 21 Projekte, die intensiv untersucht werden, 40 insgesamt, die noch auf der Liste stehen, untersucht zu werden. Insgesamt gibt es in China rund 69 Projekte. Die stehen jetzt alle erstmal unter pauschalen Betrugsverdacht und werden nach und nach untersucht, aber da gibt es eine Prioritätenliste, wo man schon Anzeichen hat, dass es auch hier Betrügereien gibt. Zum Beispiel bei 21 der noch untersuchten Projekte wurden vom Uber Zugangsbitten gestellt an die Projektträger und wurden von 16 verweigert. Und das zeigt schon deutlich in die Richtung, dass wohl hier die Projektträger auch unter dem Verdacht des Betrugs einzuordnen sind, wenn sie nicht transparent diese Projekte öffnen. So, das ist im Moment der Sachstand. Wir begrüßen sehr als Umweltministerium, Frau Lemke, dass die Projekte nun zügig und auch erfolgreich geprüft werden und Betrugsfälle dann auch nachgewiesen und rückabgewickelt werden. Insgesamt, was Sie eben fragten, der zweite Teil der Frage zu den Marktteilnehmern und den Mineralölkonzernen, das ist ja eine recht komplexe Angelegenheit. Die Mineralölkonzerne betreiben die Projekte nicht. Sie kaufen bei Marktteilnehmern Projektbeteiligungen ein. Das heißt, es werden Projekte auf dem Markt angeboten, die zur THG-Quote angerechnet werden. Das sind zum Beispiel für jene unter Ihnen hier, die nicht so in der Materie stecken, das sind zum Beispiel Projekte bei der Ölabfackelung, bei der Ölförderung wird Öl abgefackelt und bei dieser Abfackelung entstehen Emissionen von Treibhausgasen. Es gibt Techniken, diese aufzufangen, die sind recht kostspielig. Mineralölunternehmen investieren hier in solche Projekte, um damit auch Zertifikate zu erhalten, die sie auf die THG-Quote anrechnen können. Sie investieren nicht direkt in China zum Beispiel, wo die meisten dieser Projekte stattfinden, sondern indirekt über Marktteilnehmer. Das heißt, jetzt nachgewiesene Projektbetrügereien können kaum den Mineralölkonzernen, die die Zertifikate auf dem Markt angekauft haben, nachgewiesen werden. Das ist unglaublich komplex, einem Großunternehmen nachzuweisen. Sie haben wissentlich Projektbetrügereien gestützt und Zertifikate von denen gekauft. Deswegen dort, wo Zertifikate erteilt wurden, werden diese von den Mineralölkonzernen nicht zurückgenommen werden können. Auch wenn nachträglich Projekte abgewickelt werden. Hochkomplexe Angelegenheit. Tut mir leid, dass ich A so lang wurde und B wahrscheinlich trotzdem nicht bei allen verständlich gewesen bin. Aber es ist wirklich sehr komplex.
Also kurze Hauptverantwortung also bei den Projektträgern in China und bei den Gutachterunternehmen dann auch.
Korrekt.
Okay.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Danke. Herr Jung und dann die letzte Frage von Ihnen, bitte.
Ja, Frau Dischauer vom Auswärtigen Amt zur Westbank, da das israelische Militär heute berichtet hat, dass man sich aus Jenin zurückzieht, nachdem man die letzten Tage großflächig die Stadt zerstört hat. Das Auswärtige Amt wird das ja verfolgt haben. Unter anderem sollen 80% der Menschen dort, also der Palästinenser, von der Wasserversorgung abgeschnitten worden sein. Bulldozer haben Straßen zerstört und so weiter und so fort. Wie bewerten Sie das Vorgehen des israelischen Militärs, insbesondere jetzt in Jenin die letzten Tage?
Vielen Dank, Herr Jung, für die Frage. Ich glaube, wir hatten bereits am Mittwoch hier über das Westjordanland gesprochen und auch über unsere Haltung und über unsere klare Haltung dazu, dass der Einsatz der israelischen Armee dort sich an dem Standard der Verhältnismäßigkeit messen lassen muss. Da gibt es natürlich erhebliche Fragezeichen, ob das bei der geschilderten Lage gegeben ist. Und ich sitze jetzt hier, die Außenministerin ist gerade in der Region. Sie hatte heute Gespräche mit israelischen Regierungsvertreterinnen, unter anderem Außenminister Katz, auch Verteidigungsminister Gallant. Sie ist auf dem Weg gerade ins Westjordanland. Ich bin jetzt natürlich noch nicht direkt mit ihr in Kontakt stehen können, aber ich bin mir sicher, dass sie sehr klare Worte da auch gefunden hat. Öffentlich, soweit ich es danach verfolgen konnte, im Rahmen der Pressekonferenz, aber sicher auch im Rahmen der Gespräche, die vertraulich sind, aber in der wir darauf hinwirken, dass die israelische Regierung in ihrem Handeln und Tun sich nicht selbst verliert, sondern sich an dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit, auch was den Einsatz der militärischen Mittel angeht, messen lassen muss.
Ich glaube, habe ich ja speziell an Jenin gefragt. Klar war Westbank am Mittwoch Thema, aber ich hatte jetzt auch von Frau Baerbock bisher die letzten Tage nichts zu Jenin gehört. Und im israelischen Fernsehen selbst laufen ja Bilder und Videos von Misshandlungen in Jenin, wo selbst Kinder und Frauen aufgereiht werden, entmenschlicht werden. Nehmen Sie das wahr?
Also Herr Jung, ich glaube, wir nehmen alle Fragestellungen und besorgniserregenden Entwicklungen und die wir hier auch regelmäßig besprechen und die Außenministerin ja gerade vor Ort mit den Ansprechpartnern besprechen kann, wahr. Und wir haben uns, glaube ich, sehr klar geäußert, dass die Verhältnismäßigkeit maßgeblich ist. Und ich habe auch hier ja nochmal ein großes Fragezeichen daran gesetzt. Und natürlich bedeutet das auch, dass wir in Dingen, die wir vielleicht nicht im Detail von vor Ort selbst verifizieren können, aus eigener Erkenntnis, regelmäßig Aufklärung von der israelischen Seite einfordern. Also nochmal zusammengefasst, große Besorgnis, die Gelegenheit zu direkten Gesprächen gibt es jetzt gerade, die nimmt die Außenministerin wahr, findet deutliche Worte und auch von hier aus unsere Sorge über die Lage und auch eine Eskalation der Lage und der Gewalt im Westjordanland möchte ich nochmal unterstreichen.
Dann die letzte Frage von Ihnen, bitte.
Ja, Kaspar Schwietering vom Tagesspiegel. Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert, weil er Friedrich Merz Ausländerhetze in Reinform vorgeworfen hat. Er hat dann Scholz auch indirekt aufgefordert, dafür zu sorgen, dass seine Minister nicht wie kampagnengetriebene Generalsekretäre agieren und vor einer vergifteten Debattenkultur gewarnt. Frage an Herrn Hebestreit. Teilt er die Sorge, dass die Debatte über die Migrationspolitik zwischen Regierung und Opposition gerade entgleitet? Und spricht der Kanzler mit seinen Ministern darüber, wie sie in den sozialen Medien agieren?
Also zum zweiten Teil, das ist, glaube ich, genau diesem jetzt auch mit dem Blick auf den brandenburgischen Landtagswahlkampf geschuldeten Hin und Her, dass da jemand, ich weiß nicht, wer war derjenige, der sich beschwert hat, mit gleicher Münze zurückkippt, da nimmt sich der Regierungssprecher vornehm zurück und wird Äußerungen aus dem politischen Raum hier nicht bewerten. Das ist Sache der Parteien und die können sich aus meiner Sicht alle ganz gut wehren. Da braucht es dann keinen Ordnungsruf von anderer Seite. Was war der andere Teil Ihrer Frage? Ich glaube, wir haben es, ich habe mich gerade erinnert, wir haben ja hier weite Teile dieser Pressekonferenz und auch der von Mittwoch schon darauf verwandt, wie wir hier sehr ernsthaft im Gespräch die Regierung, die Vertreterinnen und Vertreter der Länder und auch die Vertreter der größten Oppositionspartei die Fragen, die es zu stellen gibt, miteinander diskutieren. Sie tun das ernsthaft, sie tun es vertraulich. Und diesen Prozess möchte ich jetzt also als vorbildlich anführen dafür, wie man solche Fragen diskutiert. Dass es nebenbei eine politische Diskussion gibt, in der es manchmal höher hergeht, das weiß keiner besser als Armin Laschet.
Danke. Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz und ich danke Ihnen für den Besuch und wünsche ein schönes Wochenende.